Liebe Gemeinde, ich habe viele Jahre in der Seelsorge, in der Psychiatrie gearbeitet. Und dort bin ich Menschen begegnet, die von einer tiefen Überzeugung gequält waren. Sie sagten, meine Sünde ist so groß, dass sie nicht vergeben werden kann. Ich war ehrlich gesagt verblüfft, das hatte ich noch nie gehört, und habe gefragt, was haben Sie denn gemacht? Es ist so schlimm, davon kann ich gar nicht erzählen. Ich habe weiter gefragt, haben Sie Menschen gequält? Haben Sie einen Menschen getötet? Nein, das alles nicht. Ich habe gegen den Heiligen Geist gelästert. Ich war weiterhin ehrlich gesagt verblüfft, denn trotz meines langen Theologiestudiums und einiger Jahre pastoralen Dienstes hatte ich davon noch nie gehört. Und da ich ja immer der Überzeugung war, dass Gottes Liebe größer ist als alle Vernunft und dass Gott alles vergeben kann, dachte ich, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Denn Gott ist ja größer als menschliches Denken. Gott kann, wenn man bereut, auch verzeihen. Und Gott ist doch eigentlich so groß, dass ihm Lästereien von Menschen gar nicht so viel ausmachen können. Davon habe ich dann in diesen theologischen Gesprächen erzählt. Doch es blieb so dabei, dass die Menschen, die davon überzeugt waren, sich nicht abbringen ließen. Sie sagten, Lästerung gegen den Heiligen Geist ist eine so schlimme Sünde, eine Todsünde. Da nutzt alles Bereuen nichts, die bleibt an einem haften, das geht nicht mehr weg. Ich habe es dann nochmal probiert. Wenn eine Sünde nicht mehr weggeht, wenn sie nicht vergeben werden kann, dann ist doch der Mensch, der so sündigen kann, viel größer als Gott. Dann wäre Gottes Liebe doch gar nicht mehr allumfassend. Dann hat uns Christus doch nicht das Heil in die Welt gebracht. Meinen Sie das wirklich, dass die Sünde eines Menschen größer ist als Gott? Es war leider so. In unserem theologischen Ringen bin ich an den Menschen gescheitert, die daran glaubten, ihre Sünde sei größer als die Liebe Gottes. Woher kommen denn Menschen auf solche Ideen? Christliche Theologie lehrt das doch eigentlich durchgehend, dass Buße, Beichte, aufrichtige Reue möglich ist und dass Gottes Liebe alles, aber auch wirklich alles verzeihen kann und dass Gott auf aufrichtige Gebete antwortet. Nun, ein Theologe ist es ja, der anderes behauptet, den haben wir heute Morgen gehört, der Verfasser des Hebräerbriefs. Und er nimmt den Esau ins Visier. Dieser sei verworfen worden, obwohl er büßen wollte. Was hat Esau gemacht und wer ist Esau? Er ist der Bruder Jakobs, der Sohn von Isaak. Die beiden haben sich gestritten, so wie Brüder das so tun. Der eine hat den anderen betrogen. Der eine hat sogar den Vater betrogen, um den Segen zu bekommen. Und der Verfasser des Hebräerbriefs erzählt über Esau: Das war ein Mann, der um eines schnellen Vorteils sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder verkauft hat. Er hat auf den Segen des Vaters verzichtet, damit er mal ganz schnell satt werden würde. Und wer auf den Segen des Vaters verzichtet, verzichtet auch auf Gottes Segen. Und deshalb hätte er keinen Raum zur Buße gefunden, obwohl er sie mit Tränen gesucht habe. Mit dieser Behauptung fällt der Verfasser des Hebräerbriefs raus aus der großen Linie christlicher Theologie. Und Luther selbst hat diese Stellen im Hebräerbrief deutlich kritisiert und hat sich für uninspiriert gehalten, denn Angst und Drohung tun doch uns Menschen überhaupt nicht gut. Und dass Gott nicht verzeiht, obwohl Jesus von uns fordert, dass wir nicht nur 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal verzeihen, ist ja ein Widerspruch in sich. Also, wieso verbreitet der Verfasser des Hebräerbriefs Angst und Schrecken? Was ist seine Motivation und was will er erreichen? Und was hat das heute noch mit uns zu tun? Er lebt auch in einer glaubensmüden Zeit. Die Gemeinde sucht ihren Grund, ist angefochten, auch von außen bedroht. Und darin steht er unserer heutigen Zeit ja nahe, denn diese heutige Zeit, die heutige Kirche ist ja auch irgendwie in so einem Dauerzustand von Demotivation. Die Gemeinde des Hebräerbriefs steht unter Druck und fragt sich, stimmt das alles? Kann ich Gott vertrauen? Warum glauben andere Leute anders? Und wäre ein anderer Glaube nicht für mich besser? Und da will der Autor des Hebräerbriefs gegensteuern. Und er macht das eigentlich die meiste Zeit auf wunderschöne, einladende Weise. Da möchte man am liebsten dazugehören zur Gemeinde. Und deshalb steht der Hebräerbrief trotz der Kritik, die man an ihm üben kann, in der Bibel. Der Schriftsteller erzählt von einer großen Wolke von Glaubenszeugen. Und wenn man sich eine große Wolke vorstellt mit all diesen kleinen Tropfen, die da drin sind, macht erst das kleine Tropfen, die Fülle der kleinen Tropfen, die Wolke der Glaubenszeugen aus. Und der Hebräerbrief erzählt von den Menschen, die Glaubensvorbilder gewesen sind, die Menschen Mut zum Glauben macht. Und er sagt, kommt Leute, der Glaube ist eine feste Zuversicht des, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Er spricht erstmal den Verstand an und sagt, so ist der Glaube, eine feste Zuversicht des, was man hofft. Und dann spricht er noch das Gefühl an. Er malt den Berg Zion den Menschen vor Augen. Dieser Berg Zion ist der Ort des Heils, und dieser Berg Zion hat ja unserer Kirche hier auch den Namen gegeben. Es ist eine Stadt eines lebendigen Gottes, ein himmlisches Jerusalem. Dort schweben viele tausend Engel, und die sehen die hier auch, wie die Tausenden, sind keine Tausend, aber viele Engel hier in dieser Kirche schweben. Es ist eine Festversammlung der Glaubenden. Wir haben heute auch noch die Kirche so schön geschmückt, eine Festversammlung der Glaubenden. Ihre Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Hier auf Zion ist es wunderschön, es ist ein Berg der Versöhnung. Und dieser Berg der Versöhnung ist ein ganz anderer Berg als der Berg, auf dem Mose die Gesetzestafeln gekriegt hat. Dort blitzt es und dort donnert es. Und wenn man diesen Berg betritt, dann wird man vom Blitz getroffen. Man darf da gar nicht hin. Da, wo Mose Gott begegnet, ist es richtig gefährlich. Ein Riesenunwetter. Da geht man nicht hin. Aber auf den Berg Zion, das ist ein Gegenmodell zu dem Berg des Gesetzes. Mit Christus ist ein neuer Bund in die Welt gekommen. Christus ist Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat zwischen den Menschen einen neuen Bund vermittelt. Siehe, Gott macht alles neu. Und das wird auf Zion gefeiert. Hier dürfen alle mitfeiern. Hier dürfen sich alle einladen lassen. Nahezu euphorisch und ein bisschen markig klingen die Worte des Hebräerbriefs. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen. Wer es an der Hüfte hat oder am Knie oder an der Schulter, der weiß, wie schön das ist, wenn man nicht mehr wackelig ist auf den Beinen, sondern wieder festen Grund unter den Füßen hat. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Tut einander Gutes, ermutigt einander dabei zu bleiben. Also große Motivation zu sagen, eigentlich ist der Glaube gut, eigentlich ist die Kirche gut. Alles ist schön, was uns vor Augen ist. Kirche, Glaube ist wichtig. Natürlich wissen wir, wenn wir uns die sichtbare Kirche anschauen, dass das nicht alles schön ist, dass das Personal sich streitet und die Finanzen die Planung bestimmen. Aber Kirche ist ja mehr als das, was vor Augen ist. Die unsichtbare Kirche, die Vereinigung derer, die vor uns waren, die nach uns kommen, die gleichzeitig mit uns feiern. 1 Milliarde Menschen in dieser Welt glauben im Moment an Christus oder sind wenigstens Mitglied der Kirche. Christliche Hoffnung kommt dabei ohne Beweise aus, beziehungsweise muss ohne Beweise auskommen und ist verbunden mit einer Sehnsucht nach einer Welt, wo das, was wir gerade erleben, anders ist, wo Friede herrscht. Jagt dem Frieden nach. Und dann gibt's diese wunderbare Verheißung, eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Und ehrlich gesagt, das ist mir oft ein Trost, gerade in diesen letzten Wochen, wo ich so viele Menschen ordnungsbehördlich bestattet habe und ich manchmal allein oder manchmal nur zu zweit oder zu viert auf dem Friedhof bin, zu sagen, diese Menschen, die hier vergessen sind, wo keine Familie mehr dran denkt, wo eigentlich auch vielleicht gar keiner mehr drum trauert, weil die, die den Menschen mal wirklich geliebt haben, nicht mehr auf dieser Welt sind, mir vorzustellen, dass sie vielleicht hier vergessen sind, aber doch nicht im Himmel, dass die Namen im Himmel aufgeschrieben sind und dass sie dann auch teilhaben an der Gemeinde der Vollendeten. Das ist die Perspektive des himmlischen Jerusalems, die er ermöglichen soll, trotz aller Anfechtungen an einem großen Ganzen festzuhalten. Die Wirrung des Klein-Klein zu durchschauen, die großen Fragen nach dem Sinn, dem Woher der Hoffnung und dem ganzen Rest zu stellen und auf Gott zu vertrauen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht des, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.